herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Hillversity Podcasts, Die Macht der Epigenetik. Und heute werden Manuel und ich über das Thema sprechen, Eltern werden im Zusammenhang mit der Wissenschaft der Epigenetik. Wir beide sind noch nicht Eltern, das heißt, uns geht es heute nicht darum, irgendwelche Tipps an Eltern zu geben, wie gehe ich mit meinem Kind um, das wäre nicht authentisch, da gibt es sicher Menschen, die da schon mehr Erfahrung haben. Nee, wir wollen heute darüber sprechen, welche Rolle spielt denn die Epigenetik, die Wissenschaft der Epigenetik, die Erkenntnisse, die wir unterdessen haben, wenn es um die Themen geht, auch Fruchtbarkeit, die Zeugung des Kindes, aber auch wenn das Kind im Mutterleib heranwächst, was ist wichtig aus Sicht der Mutter, aus Sicht des Vaters, was ist wichtig für die Beziehung auch, aber auch die ganzen körperlichen Ebenen, wie kann ich im Lebensstil darauf ausrichten, wenn ich ein Kind bekomme, um hier einfach einen positiven Effekt zu haben. Darüber werden wir heute sprechen. Und es wird ja viel darüber gesprochen, Manuel, beginnen wir gleich mal. Wir geben die Gene weiter an unsere nächsten Generationen. Die können wir ja auch nicht verändern. Da haben wir keinen Einfluss. Haben wir geerbt von Mutter, Vater und haben vielleicht noch Ängste, dass wir irgendwas an die Kinder weitergeben. Und das war immer so eine Ebene, über die wir uns unterhalten haben lange Zeit, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Gesundheitssystem. Und jetzt noch nicht zu allzu langer Zeit kam eine neue Wissenschaft, die nochmal ganz neue Räume eröffnet, wie wir sozusagen auch die Art und Weise, wie unsere Gene abgelesen werden, beeinflussen können. Und einfach mal die Frage an dich, so für den Einstieg. Was beschreibt denn die Wissenschaft der Epigenetik?
Ich glaube, da dürfen wir ein bisschen differenziert uns das auch anschauen, damit es irgendwie, ja, damit es jeder auch versteht. Wir haben unsere Gene geerbt von unseren Eltern, ja, Mutter und Vater. Und auch in unseren Genen gibt es sogenannte Polymorphismen, SNPs, Genvarianten, die tatsächlich einen großen Einfluss nehmen auch auf unser Leben. Und diese Genvarianten kann man messen mittlerweile. Und das ist aber Genetik. Und was viel interessanter ist, ist meines Erachtens, inwieweit der Lebensstil oder das Leben unsere Gene beeinflusst und zwar, wie sie abgelesen werden. In welcher Form sie abgelesen werden, ob bestimmte Gene an- und ausgeschaltet sind oder nicht, ob gute Gene angeschaltet sind, schlechte Gene ausgeschaltet sind zum Beispiel, oder wie chronischer Stress oder andere Dinge, all die Lebensstilfaktoren, andere Signale, schädliche Signale Einfluss nehmen genau auf diese Prozesse. Denn wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht daraus ein Protein und das Protein ist wichtig für unterschiedliche Prozesse in unserem Körper. Das heißt, der Körper, die Zelle kann ein Signal bekommen, hey, ich brauche ein Verdauungsenzym, ja, und dann soll dieses Verdauungsenzym gebaut werden und da muss ein Gen abgelesen werden, dann entsteht daraus ein Protein und das Protein ist dann ein Verdauungsenzym, ja, zum Beispiel bei der Bauchspeicheldrüse. Die Epigenetik ist jetzt ein Mechanismus oberhalb der Gene, der, wie gesagt, Einfluss nimmt auf oder beeinflusst wird über den Lebensstil, so wie wir leben. Und das schon im Mutterleib. Also direkt nach der Zeugung des Kindes. Und darüber müssen wir heute sprechen, definitiv. Denn viele Einflussfaktoren haben wir, wie zum Beispiel nicht nur unseren Lebensstil, sondern wir haben natürlich auch zum Beispiel bestimmte Umweltgifte. Das heißt, es macht total Sinn, als Eltern sich zum Beispiel vor der Empfängnis tatsächlich zum Beispiel auch ein bisschen zu entgiften, aber darüber werden wir später nochmal sprechen.
Genau, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal in der Tiefe. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit dem Thema Fruchtbarkeit an. Ja, ist ja ein Thema, was viele Paare vielleicht auch betrifft. Die sagen, jetzt versuchen wir es schon längere Zeit oder wir haben da vielleicht auch einen Leidensdruck. Und vielleicht schauen wir uns mal an, die sozusagen auch die Rolle Fruchtbarkeit und Epigenetik. Was im Lebensstil kann sozusagen vielleicht auch negativ auf die Fruchtbarkeit wirken? Meine Frau und Mann beider Seiten. Und was können wir vielleicht auch tun, um die Möglichkeit und die Chance zu erhöhen? Also was sind da so die Aspekte?
Ja. Also das haben wir sehr, sehr häufig tatsächlich. Wir haben auch schon mehrere Podcast-Folgen dazu gemacht, wo wir über das Thema Fruchtbarkeit auch sprechen. Wenn wir über das Thema, da gibt's, wir haben einen Podcast gemacht, mit mehreren Gästen auch über das Thema Hormone. Viele Menschen da draußen, vor allem Frau, aber auch Mann, hat ein Thema mit zu viel chronischem Stress. Und jeder sagt dann so, naja, ich habe halt Stress und naja, das ist halt so, aber es hat Einfluss auf die Biochemie des Körpers. Warum? Ein Beispiel möchte ich dir biochemisch nennen. Wenn zum Beispiel das Hormon Cortisol gebildet wird, das ist unser Stresshormon. Die Vorstufe von diesem Stresshormon ist auch die gleiche Vorstufe wie von dem Hormon Progesteron. Und Progesteron ist der Gegenspieler zu Östrogen. Bei der Frau, aber auch beim Mann. Und wenn ich jetzt zu viel Cortisol bilde, weil ich chronischen Stress habe, habe ich nicht mehr genug Vorstufe, um Progesteron zu bilden. Und dann komme ich in einen Progesteronmangel. Und ich als Arzt habe lange Zeit immer bei den Männern vor allem ganz, ganz viel Progesteron gemessen. Und ich habe beinahe bei jedem Mann, den ich gemessen habe, einen Progesteronmangel gemessen. Und dann habe ich immer nachgefragt, welche Symptome hat denn derjenige? Ja, das waren dann Libidoverlust, Leistungsfähigkeit war nicht mehr so hoch, hatte teilweise auch schlechte Stimmung, kam nicht mehr so richtig zu Potte. Aber auch, was passiert denn, wenn Progesteron niedrig ist? Das Östrogen ist relativ zu hoch, weil es der Gegenspieler fehlt. Und das Östrogen macht eine Sache. Wir Männer brauchen auch Östrogen, nicht nur die Frauen, ja, weil viele Männer denken, ja, das ist so ein Östrogenhormon, ein weibliches Hormon. Nein, das Östrogen, wenn wir es zu viel haben und den Gegenspieler nicht dazu haben, dann lagern wir Fett an bestimmten Stellen, wo es nicht hingehört. Ja, an der Brust, am Po oder an der Hüfte, wie bei den Männern. Das Gleiche, jetzt habe ich viel über Männer gesprochen, das Gleiche kann aber auch bei Frauen passieren. Ja.
Genau, und in dem Zusammenhang finde ich wichtig, wir können natürlich erstmal anschauen, okay, warum haben wir überhaupt chronischen Stress? Da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Wir erleben es in Beziehungen, wenn wir beispielsweise in toxischen Beziehungen sind, wenn wir unsere Beziehungen nicht wirklich auf Tiefe und Vertrauen sozusagen aufbauen, auch in Paarbeziehungen, aber vielleicht auch in freundschaftlichen Beziehungen. Wir erleben natürlich auch in unserer Gesellschaft immer mehr diese ganz starke Individualisierung, das heißt, wir sind sozusagen, also ein Stress-Release sozusagen führt oder entsteht, wenn wir vielleicht in Gemeinschaft sind, wenn wir in vertrauensvollen Beziehungen sind. Wir erleben aber immer mehr sozusagen die starke Abkapselung. Jeder lebt so für sich, macht Karriere, ist sozusagen so in diesem eigenen Tunnel. Und das führt natürlich auch nochmal zu diesem chronischen Stress, aber natürlich auch in den Systemen, die Krisen, die wir haben, die Veränderungen, die gerade stattfinden. Und in dem Kontext vielleicht auch nochmal spannend zum Thema Beziehung, warum das auch eine wichtige Rolle spielt, auch im Kontext von Stress, weil du ja erklärt hast, Stress sozusagen beeinflusst unser Hormonsystem und kann eben auch auf die Fruchtbarkeit wirken, gerade wenn er chronisch ist. Beispielsweise das Hormon Oxytocin. Ja? Nehmen wir das mal als Beispiel. Wenn wir in einer vertrauensvollen Partnerschaft sind, ja, wo wir uns liebevoll berühren, wo wir in Augenkontakt sind, wo wir uns austauschen auf einer tieferen, gefühlsmäßigen Ebene, wenn wir in Gemeinschaft zum Beispiel leben oder auch Gemeinschaftsgruppen angehören, die sich austauschen, die vertrauensvolle Beziehungen pflegen, dann haben wir auch, sag ich mal, einen gesunden Ausstoß auch des Hormons Oxytocin beispielsweise. Und da ist auch wieder spannend, Oxytocin wirkt auf alle Stationen der Stressachse regulierend, positiv, ja, hat man herausgefunden. Das heißt, wir können auch über gute Beziehungen und vertrauensvolle Beziehungen, können wir auch unser Stresssystem positiv beeinflussen und haben hier auch indirekt dann schon einen sehr guten Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Wie schaut es denn auch mit dem Thema Umweltgiften aus?
Ja, viele verbinden ja mit chronischem Stress eine Person, die total gestresst rumläuft. Viele wissen nicht, dass chronischer Stress nicht nur dadurch von außen beeinflusst wird oder wie wir uns innerlich fühlen, weil wir irgendwie gestresst sind, sondern chronischer Stress kann auch entstehen durch bestimmte Umweltgifte. Welche Umweltgifte meine ich dort? Ich meine Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, ja, Leichtmetalle wie Aluminium finden wir sehr, sehr häufig in unserem Körper, aber auch Pestizide, Insektizide und so weiter oder das Herbizid Glyphosat, ja, was wir in diesem Roundup finden. All das beeinflusst unser ganzes System, bringt unser System in die Entzündung, bringt unsere Mitochondrien in ein Problem. Unsere Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke, die sozusagen dann altern, zu schnell altern oder nicht mehr so gut viel Energie bilden und uns dann auch wieder in die Entzündung schicken. Die Mitochondrien sind auch ein Tool in der Zelle. Wenn die nicht richtig funktionieren, dann altert unsere Zelle viel schneller. Und diese Umweltgifte machen eins, sie lösen, wie gesagt, Entzündungsprozesse aus, und zwar stille Entzündungsprozesse. Und stille Entzündungsprozesse lassen unseren Körper altern. Das nennt man dann Inflammaging. Und das möchte ich einfach nochmal sagen, dass dieser chronische Stress auch durch Signale von außen sein kann oder durch bestimmte Faktoren, die wir in unseren Körper hineinbekommen, wie zum Beispiel Umweltgifte, die dann am Ende in uns Stress auslösen. Ja. Und da macht es halt Sinn, auch vor der Schwangerschaft die Frau, aber auch den Mann zu entgiften. Denn wir wissen aus Mausstudien, ja, dass zum Beispiel auch chronischer Stress über die Spermien weitervererbt werden kann und die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Erkrankungen dann erhöht ist.
Also eigentlich gleichzeitig den Effekt, dass wir natürlich weniger Umweltgifte ans Kind abgeben während der Schwangerschaft oder zumindest die Mutter und gleichzeitig die Fruchtbarkeit möglicherweise auch noch steigt.
Genau, also die Umweltgifte spielen eine große Rolle in dem Hormonsystem. Ja, viele Umweltgifte, wie zum Beispiel auch Mikroplastik in dem Wasser, was wir trinken, aber auch in dem Essen, was wir essen und so weiter, haben hormonelle, einen hormonellen Einfluss. Und dieser hormonelle Einfluss löst dann hormonelle Ungleichgewichte aus, wie zum Beispiel dieses Progesteronproblem.
Spannend finde ich in dem Kontext auch das Thema Schlaf. Also ja. Gibt es ja auch unterdessen viele Studien. Schlaf wirkt tatsächlich, wenn wir dauerhaft Schlafmangel haben, wirkt sich das auf die Fruchtbarkeit aus. Hat ja auch einen Rieseneffekt auch aufs Hormonsystem. Gleichzeitig erleben wir zum Beispiel auch, wenn wir mangelhaft schlafen, da gibt es eine Untersuchung, Surrey Sleep Research Center aus England, die haben untersucht, dass wirklich über eine Woche hinweg mangelhafter Schlaf, also unter 6 Stunden, schon dazu führt, dass 700 Gene fehlreguliert werden durch die Epigenetik. Das heißt, verschieben sich epigenetische Marker so, dass Gene einfach nicht vorteilhaft für uns reguliert werden. Das heißt, auch die Schlafqualität, also wir haben einmal mal die Schlafqualität und die Schlafdauer. Und auch das ist ein Augenmerk, oder darauf sollten wir auch ein Augenmerk richten, auch wenn es zum Beispiel ums Thema Fruchtbarkeit, ums Thema Zeugung geht, dass wir auch genug ausreichend qualitativen Schlaf bekommen. Das Ganze hängt natürlich zusammen. Also wir besprechen ja, oder wir haben jetzt gerade so verschiedene Bereiche angesprochen, aber wichtig ist, die Bereiche gehen ja Hand in Hand miteinander. Das heißt, es ist schon wichtig zu verstehen, wenn ich beispielsweise entgifte, dann wird auch meine Schlafqualität steigen, weil ich vielleicht nicht so viel Entzündungen in der Nacht im Körper habe und so weiter. Und genau, Schlaf geht natürlich stark auch auf unser Immunsystem im Positiven, wenn wir eben ausreichend schlafen und andersherum. Vielleicht gehen wir mal, weil wir haben ja schon das Thema Epigenetik angeschnitten und das, diesen Zusammenhang nochmal zu schaffen. Die Epigenetik beginnt sozusagen ja nicht erst im, oder sagen wir mal, die Prägung des Kindes und die Epigenetik des Kindes beginnt ja nicht erst im Mutterleib, sondern auch schon früher. Da können wir vielleicht mal später noch drauf zurückkommen. Aber beginnen wir doch mal schon so, was kann denn schon im Mutterleib passieren, wenn das Kind noch gar nicht geboren ist, sogar auch epigenetisch möglicherweise?
Ja, da gibt es eine wunderbare Studie, die wir immer auch wieder zitieren, dass im Mutterleib, wenn die Frau chronisch gestresst ist, ist sozusagen hier ein Sollwert verstellt wird. Das bedeutet, das Kind, was da heranwächst, reagiert dann später empfindlicher auf Stresshormone. Und das ist halt spannend. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Mütter, die gerade schwanger sind, schützen. Ja, wir müssen sie schützen vor chronischem Stress. Und die Mutter muss sich selber schützen. Die muss halt sozusagen da Bescheid wissen und sollte dann auch irgendwann sagen, okay, es kommt drauf an, welchen Job ich habe. Wann gehe ich aus diesem Job wieder raus?
Mhm. Das sind natürlich, da haben wir natürlich zwei oder haben wir verschiedene Bereiche, über die wir sprechen können. Natürlich ist es einmal die Beziehung in der Partnerschaft. Also da hat natürlich Mann, Frau beide die Verantwortung, die Partnerschaft auch auf einer vertrauensvollen Ebene zu gestalten. Das heißt, wenn hier viel Toxizität herrscht oder vielleicht auch destruktive Konflikte, also Konflikte sind ja an sich nicht destruktiv, aber es gibt ja auch destruktive Arten von Konflikten, wo wir immer in so Spiralen hängen. Das heißt, wenn wir ständig in diesem Stress sind, schon aus der Partnerschaft heraus, hat das eben schon einen Einfluss auf das noch ungeborene Kind im Mutterleib, kann dort schon auf die Epigenetik wirken, wie du gerade erklärt hast, gibt Studien zu. Also das ist ja so ein Punkt, natürlich, das ist natürlich auch ein globalerer Topic, ja, also wir sehen ja auch systemisch gesehen, gibt es ja auch Menschen, alleinerziehende Mütter beispielsweise, die kommen da gar nicht so einfach raus, die bräuchten dann nochmal eine ganz andere Unterstützung, weil die sozusagen aus sich heraus gar nicht die Möglichkeit haben, ja, aber das ist nochmal ein größeres Thema. Aber ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir schon wissen, hey, je nachdem, wie ich mich sozusagen verhalte, wie ich die Partnerschaft strukturiere, wie ich mein Leben strukturiere, hat es schon Einfluss aufs ungeborene Kind. Und da ist natürlich in dem Kontext auch spannend, in der Partnerschaft auch mal sich dem Thema vielleicht der eigenen Traumata zu widmen. Wir kommen ja dann in vielleicht auch destruktive Beziehungsmuster, wenn wir uns vielleicht, meistens treffen wir uns bei irgendwelchen Grundtraumata, wir haben sozusagen was Ähnliches erlebt, haben unterschiedliche Bewältigungsstrategien, wie wir damit umgehen und dann fangen wir an sozusagen immer wieder in Konflikte zu kommen, kommen in diesen chronischen Stress und da ist es eben auch wichtig, dass wir beginnen, schon sozusagen auch früh, auch möglicherweise schon bevor wir überlegen, Kinder zu zeugen, auch unsere Vergangenheit mal anzuschauen, unsere Prägungen, die vielleicht auch die schönen, wie aber auch schmerzhaften Erfahrungen, die wir gemacht haben, mal zu bearbeiten und zu integrieren. Und damit können wir schon unglaublich viel bewirken. Ja, tatsächlich auch transgenerational höchstwahrscheinlich, das ist ja nochmal ein neues Feld, können wir gleich vielleicht auch nochmal aufmachen. Transgenerational gibt es ja auch die transgenerationale Epigenetik. Die beschreibt sozusagen, dass wir möglicherweise eben auch epigenetische Prägungen weitergeben oder schon vererbt bekommen haben. Also auch hier haben wir einen großen Einfluss in der Art und Weise, wie wir mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer Gefühlswelt und unseren Emotionen umgehen. Vielleicht gehen wir gleich mal drauf ein, auf die transgenerationale Epigenetik. Was gibt's denn da so aktuell für Erkenntnisse?
Ja, hier dürfen wir vielleicht darüber sprechen, inwieweit sozusagen transgenerational bedeutet ja, inwieweit etwas weitervererbt wird in die nächsten Generationen. auf epigenetischer Ebene. Nicht auf genetischer Ebene, sondern auf epigenetischer Ebene. Und wurde lange herumdiskutiert, weil man gesehen hat, zum Beispiel bestimmte Traumatisierungen werden bei Mäusen weitergegeben und passiert das auch bei Menschen. Mittlerweile ist man sich eigentlich relativ sicher, dass es beim Menschen auch so passiert. Und was ja passiert zum Beispiel durch eine starke Traumatisierung, ja, durch ein schlimmes Erlebnis, wissen wir, dass sich das niederschreit aufs Epigenom und dadurch ja bestimmte Gene anders abgelesen werden. Das heißt, am Ende hat ein psychischer Einfluss, ein starker Einfluss, wie so ein starkes Trauma, Einfluss auf die Biochemie des Körpers. Warum? Auf lange Sicht. Warum? Weil die Gene anders abgelesen werden. Ja, das ist, und dieser Ableseprozess, wie diese Gene abgelesen wird, und das auf epigenetischer Ebene, das wird vermutet, dass das weitergegeben werden kann.
Gibt es zwei interessante Studien, die genau das Ergebnis zeigen, aber nicht wissen, wie passiert's, aber irgendwie zeigen, dass es sehr wahrscheinlich passiert. Das ist beispielsweise eine Studie, die hat sich mit dem mit den Opfern des Holocaust auseinandergesetzt im KZ, wirklich die Juden, die diese starken Traumatisierungen überlebt haben. Wurden untersucht, genauso wie ihre Kinder, die in Wohlstand und Sicherheit aufgewachsen sind. Und man hat gesehen, dass wirklich an gewissen Stressgenen die Epigenetik stark verändert war, was dazu geführt hat, dass die Regulation des Stresssystems nicht mehr funktioniert hat. Also hat meistens dann auch in Korrelation mit mehr Angststörungen, psychischen Themen, Depressionen und so weiter. Und da haben die Wissenschaftler dann gesehen, okay, wow, bei den Kindern, die wir untersuchen, die haben ebenfalls starke Veränderungen genau an diesen Stressgenen, obwohl die im Wohlstand und in Sicherheit aufgewachsen sind. Die haben diese krassen Traumatisierungen nicht direkt erfahren. Und das zeigt eigentlich auch nochmal, wie wichtig das ist. Ich meine, in dem Kontext ist es natürlich schwierig, aber wie wichtig ist es grundsätzlich, uns auch bewusst zu machen, hey, wir geben möglicherweise auch Traumata an die nächste Generation weiter. Wir haben Traumata von unseren Ahnen und Ahnen mitbekommen. Und je bewusster wir beginnen, damit umzugehen, umso mehr können wir hier auch bearbeiten, lösen, integrieren, je nachdem. Und wenn ich beispielsweise vielleicht frühkindliche Traumatisierungen habe, und tatsächlich ist ja unsere Gesellschaft voll damit, wir alle sind auf irgendeine Art und Weise betroffen, weniger stark und stärker, aber viel dieser Entwicklungstraumata, frühkindliche Traumata, wo man vielleicht alleingelassen war als Kind, wo man ständig klein gemacht wurde, wo man vielleicht Liebe nicht und Bindung bekommen hat und so weiter, das sind natürlich alles Erfahrungen, die wir machen und wie gesagt, das ist alles erstmal hypothetisch, aber ich persönlich gehe stark davon aus, dass es so ist. Wenn wir da beginnen, natürlich an diesen Themen zu arbeiten, bereiten natürlich für unser Kind, wenn es dann irgendwann auf die Welt kommt oder wir planen, Kinder zu kriegen, nochmal eine ganz andere Zukunft. Und zwar möglicherweise eben schon durch die Epigenetik, die wir möglicherweise transgenerational prägen, aber vor allem natürlich auch, wie wir später mit unserem Kind umgehen, wie wir sozusagen mit unserem Kind auch wirken, ob wir wirklich mit uns authentisch sind und das Kind das als Vorbild lernt, ja, beispielsweise. Das heißt, hier können wir eben auch schon transgenerational viel, viel tun, ja, auch im Bereich der Epigenetik oder ist zumindest ein wichtiges Augenmerk. Aber manchmal kriegen wir ja die Frage, ist es, wenn ich jetzt schon ein Kind habe und ich höre diesen Podcast, ist es denn dann schon zu spät?
Ja, genau. Ja, hören wir häufig und manche Leute, oder nicht manche Leute, manche Eltern, machen sich dann Gedanken darüber und sagen, oh Mensch, wenn ich das davor gewusst hätte, hätte ich mehr getan, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das brauchst du nicht haben. Ja, jetzt weißt du es und jetzt kannst du bestimmte Sachen ändern. Warum? Weil die Epigenetik reversibel ist. Das heißt, wenn du jetzt was änderst, dann kannst du hier großen Einfluss nehmen auf dein Kind. Und nicht nur auf dein Kind, sondern auch auf dich, auf deine Gesundheit. Und umso früher du anfängst, auch für deine Kinder, umso besser. Ja, ein wunderbares Beispiel, was ich auch noch mal mitgeben möchte, ist, umso mehr sich dein Kind bewegt in der Kindheit, hat einen Einfluss am Ende darauf, wie sensibel dein Kind auch später reagiert, um Gewicht wieder abzunehmen, wenn es mal zum Beispiel ein bisschen zu viel Gewicht hat. Und den Menschen fällt es einfach viel schwerer. Wenn du dich in der Kindheit nicht stark bewegt hast, dann ist dein Epigenom auf lange Sicht tatsächlich ganz anders geschrieben. Und das ist schwieriger umzuschreiben. Diese Menschen müssen mehr tun später. Deswegen, sage ich deswegen, weil so viele Kinder, ich sehe es einfach da draußen, sich nicht mehr so viel bewegen, wir hängen am Handy, irgendwie am Laptop oder am PC oder spielen irgendwie was, zocken was. Wir waren noch ganz viel draußen damals, ja, bei uns gab es noch keine Smartphones und es ist wirklich wichtig, den Kindern ganz, ganz viel Bewegung zu geben.
Ja. Ja, Bewegung ist ja, das haben wir gar nicht angesprochen, ist ja wirklich ein wichtiger Mechanismus der Epigenetik, ja. Auch schon beim Thema Fruchtbarkeit, aber auch später natürlich dann fürs Kind.
Spielt eine große Rolle.
Ja. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal so Wir haben jetzt noch einiges angerissen, um das nochmal so ein bisschen zu sortieren, vielleicht, dass wir nochmal auf die verschiedenen Punkte gehen, was können wir denn jetzt machen oder auch wenn ich Kinder auf die Welt bringen möchte sozusagen oder wenn ich schon Eltern bin, was sind denn so die positiven Dinge, die wir tun können? Mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Beispiel an, also spannend wäre natürlich nachher auch mal vielleicht so im Bereich, welche Hormone könnte ich mal testen und so weiter oder was könnte ich hier machen, wie könnte ich mich darauf vorbereiten? Starten wir doch gleich mal damit, bevor ich jetzt was anderes einwerfe. Ja.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist hier, sich wirklich mal das komplette Hormonsystem anzuschauen. Also man schaut sich das Östrogen an, das ist das Testosteron an, man schaut sich das Cortisol an, man schaut sich das Progesteron vor allem auch an. Warum? Weil das Progesteron auch das schwangerschaftserhaltende Hormon ist. Wir haben viele Schwangerschaftsabbrüche, die vielleicht, sage ich nur vielleicht, nicht sein müssten, wenn man sich davor erkundigt hätte, wie sieht denn mein Hormonsystem aus? Ja, und das ist einfach total schade. Ich kann mich an ein paar Patienten von mir erinnern, wo wir das gemessen haben und die schon 2, 3 Schwangerschaften hinter sich hatten. Und dann haben wir das einfach reguliert und dann ist es gut gegangen. Und ich habe mich dann immer gewundert, die waren schon überall. Warum schaut sich genau dieses Hormonsystem, es ist doch so simpel, es ist Biochemie, ja, warum nicht genauer an? Warum verändert man nicht den Lebensstil mit? Und sagt den Menschen sozusagen, den Eltern, die Eltern werden wollen, was sie denn wirklich machen müssen. Und das ist einerseits das Hormon, aber es geht dann auch um den Lebensstil. Warum? Weil der Lebensstil auch Einfluss nimmt auf die Hormone.
Also ein wichtiges Beispiel, was du nennst, weil da brauchst du wirklich unglaublich viel Aufklärung. Ein Freund von uns hat ja erzählt, dass er praktisch beim Frauenarzt mit seiner Freundin damals war und aber was Hormontest? Warum sollen wir das denn machen? Mhm. Und das ist ja eigentlich Wahnsinn, ja. Also das Wissen ist ja da, deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, ja, und auch wirklich da in die Tiefe gucken, auch funktionell medizinisch, ja. Ja. Was vielleicht noch so eine andere Möglichkeit ist, jetzt im sozialen oder im Beziehungsbereich, ist also erstmal, dass wir viel, auch wenn wir Eltern sind, viel darüber sprechen, dass wir darüber sprechen, wie es einem selbst geht, vielleicht auch schon, wenn man plant, Kinder zu kriegen, davor auch sich offen und ehrlich über dieses Thema austauscht, mögliche Ängste, mögliche Zweifel oder auch Erwartungen oder was da alles so im Raum ist, Wünsche, Bedürfnisse, da auch offen sich drüber auszutauschen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Manchmal passiert das auf so einer unbewussten Ebene einfach nicht, ja, weil wir so durch den Alltag gehen, weil wir im Stress sind, wie du schon gesagt hast, weil wir in unseren Jobs hängen und dann ist so der Alltagsaustausch, ja, was gehen wir heute einkaufen oder wo gehen wir heute essen oder wirklich sich auch diese Räume zu nehmen, wir nennen das Gefühlssharing, machen wir auch immer wieder, auch in Gruppen oder generell in Beziehungen, super hilfreich, einfach sich ab und zu mal zusammenzusetzen, alle 2 Wochen und wirklich mal auf tieferer Ebene sich auszutauschen, wie fühle ich mich, was ist gerade in mir vor, wie geht's mir mit der Beziehung. Wenn wir das machen, dann leben wir den Kindern sozusagen, die wir auf die Welt bringen oder schon auf der Welt sind, nochmal ganz anders authentisch vor, was Beziehung bedeutet. Ja, mit all der Freude und dem Schmerz, der damit zusammenhängt, ja. Und das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit sozusagen. Wir hatten über Schlaf gesprochen. Was gibt's denn da für Möglichkeiten?
Ja, ich glaube, da darf man erstmal die Grundlagen des Schlafes kennenlernen. Wie kann ich den Schlaf optimieren? Ja, da müssten wir sehr viel ins Detail gehen. Das Wichtigste ist zu verstehen, dass man wirklich qualitativ hochwertig schlafen kann. Und da geht es darum, den Körper zum Beispiel vorzubereiten auf den Schlaf. Das Wichtigste, die Lichter um dich herum, ja, am Abend. Beinhalten Blaulicht. Blaulicht hemmt die Melatoninproduktion. Melatonin ist unser Schlafhormon. Und das hilft vielen schon. Ja? Wenn sie zum Beispiel ab 20 Uhr so eine Blaulichtblockerbrille tragen, dann hilft es ihnen, besser einzuschlafen, auch Kindern. Ja, Kindern vor allem. Und das ist einer der Hinweise, aber einen großen Teil, wir haben ein ganzes Schlafmodul in der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Also wenn du jetzt denkst, wow, Wahnsinn, über was sprechen wir hier eigentlich, über das Thema Epigenetik, Eltern werden und so weiter, und du möchtest aber mehr dazu wissen, vielleicht bist du aber auch im Gesundheitsbereich tätig und willst dazu noch mehr erfahren, dann kannst du bei uns die Epigenetik-Coach-Ausbildung machen, genau zu dem Thema. Und genau darüber sprechen wir halt auch. Ja, all das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, da gehen wir halt in die Tiefe.
Und wir sehen, es braucht Menschen, die Menschen unterstützen auf diesem Weg.
Ja, ganz klar. Das geht nicht einfach nur Informationen hier, sondern es geht ja wirklich darum, ganz, ganz viel umzustellen. Aber mittlerweile können wir auch das Epigenom messen. Es gibt Tests, ja. Also all das lernt man bei uns in der Epigenetik-Coach-Ausbildung.
Ja, und da schauen wir uns in dem Zusammenhang, und ich glaube, das ist auch viel im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit, auch das ganze Thema Longevity, spielt da auch eine wichtige Rolle. Das heißt, wie stark altern wir eigentlich biologisch? Wie stark sind wir gealtert? Wenn ich natürlich jetzt sagen wir mal, biologisch schon 20 Jahre älter bin, dann wirkt sich das höchstwahrscheinlich auch deutlich auf die Fruchtbarkeit aus. Ja? So erleben wir, dass beispielsweise manche Frauen in einem gewissen Alter, wo man sagt, das kann doch gar nicht mehr sein, noch Kinder kriegen, wo wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass vielleicht das biologische Alter deutlich geringer ist, dass das alles noch so möglich ist. Also auch hier kann man ja unglaublich viel machen, aber das ist natürlich alles Teil der Epigenetik-Coach-Ausbildung.
Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, ihr habt jetzt viel gelernt. Vielleicht möchtest du diesen Podcast auch an andere Menschen weitergeben und weiterempfehlen, weil ich glaube, diese Folge ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen, dass dieses Wissen weiter nach draußen geht. Deswegen empfehle diese Folge weiter an Menschen, die vielleicht Eltern werden wollen. Und schön, dass du dabei warst. Schön, dass du hier bist bei diesem Podcast. Und wir freuen uns auf weitere Folgen.
Alles klar. Bis bald.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.